Willkommen zurück zur Innenwelt des Wortes von Friedrich Weinreb. Jetzt geht es um ein großes Thema, nämlich die Judenheit und die Christenheit. Es bleibt uns jetzt noch die Frage, was das Neue Testament mit den Juden meint, die dort doch eine wesentliche Rolle spielen. Vom Anfang an bis zum Ende. Da müsste dann auch das Verhältnis der Christenheit zur Judenheit und umgekehrt zur Sprache kommen. Ich hoffe nun, dass man die Bibel als Wort Gottes kennt und die Juden nicht mehr nur nach ihrer äußeren Erscheinungsform beurteilt, sondern sich jetzt auch fragt, was das Wort in der Bibel von ihnen sagt. Was bedeutet in der Quelle des Seins, in der Verborgenheit der Jude? Ich habe davon schon einiges gesagt. Der Name kommt von Gott loben. Der Jude ist also in der Erscheinung im Zeitlichen der Glückliche. Wenn sein Lob in der Quelle wahrhaftig ist, dann wird er sein Leben nicht laut demonstrieren, sondern eher im Sinne der Bergpredigt tief beglückt im Leben stehen. Wenn eine Einheit hier ersehnt wird, kann sich das auch im Erscheinenden manifestieren. Was hat dann jene Trennung der Wege hervorgebracht? Natürlich wollen wir nicht in Geheimnisse eindringen. Das Verborgene ist für den Herrn, unseren Gott, und das Enthüllte für uns und unsere Kinder. So steht es in 5. Mose 29, Vers 28. Wohl aber können wir das uns Offenbare betrachten, uns selber in Wahrheit begeben. Die Trennung kann hier nur so entstanden sein, weil die Nefesh, das Naturgesetzmäßige, eine überwiegende Rolle gespielt haben muss. Denn im Prinzip sind alle Mitteilungen im Neuen Testament auch für jeden Juden in der Welt nicht nur akzeptabel, sondern auch eine freudige Überraschung, eine Erfüllung all dessen, was der Mensch aus der Bibel im Alten Testament kennt. Wie konnte es geschehen, dass schon im Kern eine Art Distanzierung und bald dann auch Feindseligkeit entstand? Es hat wohl mit jener Konfrontation schon in der Quelle zu tun. Ein Zusammenprallen von Gesetzmäßigkeiten, ein dann unvermeidliches Ringen um die Herrschaft. Vielleicht haben beide Seiten zuerst die Phase des Gesetzes erlebt und es könnte sein, dass man sich am Ende die Augen ausreibt und sich fragt, was haben wir eigentlich gemacht? Denn gerade durch die Erfahrung der Grausamkeit des immer herrschen wollenden Gesetzes kann die Sehnsucht nach der anderen Seite des Lebens erwachsen, nach der Seite, wo Liebe und Gnade durchbrechen wollen. Denn im Leben des Erscheinenden kann es sein und ist auch zu erwarten, dass sich die Elemente des Pharisäertums und die der Schriftgelehrsamkeit melden. An beiden Seiten. Wenn man nämlich dem Hochmut der Besserwisserei erliegt, auf den anderen mehr oder weniger irritiert herabschaut, ist gleich die Schlange da, die dir zuflüstert: Nimm jetzt die Macht. Du kannst den anderen zwingen, ihn quälen, unterdrücken. Er wird dir dann schon recht geben. Man erobert dann das Diesseitige, vergisst die ewige Quelle, vergisst die Einheit der Worte Gottes. Und diese Eroberung ist die große Versuchung, die große Verführung. Das Christentum wurde vom heidnischen Rom anerkannt, die Kaiser wurden seit Konstantin sogar Christen. Der Beweis war geliefert, der Stärkere, der Erfolgreiche hat recht. Auf der Seite des Judentums war es ebenfalls eine Angelegenheit des Rechthabens. Man hatte dort die Liebe vergessen, sie vielmehr für die Rechthaberei eingetauscht. Es bleibt für uns natürlich ein Geheimnis, auf welche Weise dies alles geschah. Die Fakten im Offenbaren sind in großen Zügen wohl demgemäß. Gerade der Nachdruck auf Erfolg und Misserfolg sonderte die Menschen vom Leben ab, ließ die Pharisäermentalität siegen. Und dann bestätigen natürlich bald die Schriftgelehrten mit ihren einseitigen, deshalb oft grundfalschen Interpretationen der Bibel ihre Unentbehrlichkeit auf beiden Seiten. Man bedenke, der Tempel wird zum zweiten Mal verwüstet. Die Juden wissen zum Teil nur allzu gut, dass es wegen ihrer Sünden geschah. Wenn auch der wohl größte Teil von einer militärischen Niederlage sprach, Schuldige suchte und auf eine Gelegenheit wartete, sich einmal an diesen Römern zu rächen. Es war jetzt ein Kampf um die Macht entstanden, ein Kampf voller Emotionen, Instinkte also, der die Quelle des Seins einfach verdrängte. Und so kam dann die Geschichte vieler Jahrhunderte, in denen das Gesetz des quantitativ Stärkeren herrschte, mit Verfolgungen, Lügen und Grausamkeiten. Die Seite des Schwächeren hat auch das Äußere zur Beweisführung benutzt. Kein Mensch konnte darauf kommen, was zum Beispiel mit der Geburt gemeint war, mit all dem anderen vom Leben Jesu in der Welt. Obwohl das alles doch im Wort so leicht hätte erfahren werden können. Im Talmud wird das alles sogar noch lächerlich gemacht. Man fragt sich dabei, wie Menschen mit normalem Verstand, die sonst so Gewaltiges erzählen, zu solchen Argumenten kommen können. Es ist, als ob sie von der Gnade ausgeschlossen worden wären. Konnten sie so ihre ewige Quelle vergessen? Wie konnte es dazu kommen? Man erkennt dann überall die Reaktion auf Verfolgungen und Vertreibungen. Natürlich werden Leute dann so empfindlich, dass man bei den Verfolgern nichts Gutes mehr sieht. Es herrscht nur eine emotional bedingte Ablehnung. Und gleichzeitig konnte die Christenheit nicht verstehen, dass die Juden so hartnäckig weiterhin alles von ihnen ablehnten. Irgendwie muss im Judentum wohl die Gefahr empfunden worden sein, dieses Reich des Messias gleich hier im Erscheinenden zu gründen, mit Macht, mit Zwang, mit Phrasen. Man nahm Jesus im Wort der Bibel gleichartig mit der Erscheinung hier wahr. Man setzte das Historische ohne weiteres mit dem Ewigen gleich. Es wurde kein Unterschied mehr zwischen dem Zeitlichen und dem Ewigen gesehen. Die Worte Jesu, dass er diese Welt verlasse, um dann von dort vom Ewigen wiederzukommen, wurden als eine Vertröstung auf später nicht so wichtig genommen. Man hat im Taumel der Macht proklamiert, alles sei hier schon jetzt erfüllt. Die Judenheit wird gefragt haben, und warum gehen dann Sterben, Tod, Leid, Krankheit weiter? Der Messias bringt doch eine neue Welt. Sonne und Mond werden neu. Wolf und Lamm werden zusammenwohnen. Ihr sagt es nur, und ihr wisst leider nur allzu gut, dass es noch nicht da ist. Die Quelle, die Bibel, wird hier erfüllt werden, bis ins letzte Wort. Aber man kann nicht behaupten, hier sei schon das ewige Reich. Es wird gewiss auch hier erscheinen, weil es in der Quelle lebt, erfüllt wurde. Ihr seid doch hier nicht ganz identisch mit der Quelle. Ihr zeigt eine große Ungeduld eures Herzens. Vertraut auf Gott, ihr glaubt doch an Gott, ihr seid ihm doch treu. Vielleicht seid ihr in der Versuchung der Schlange gefallen. So ungefähr müssen die Gedanken wohl gewesen sein. Und die Praxis der Christenheit, nicht nur den Juden gegenüber, sondern auch im Kampf untereinander, sagt schon genug aus. So ist auch die Judenheit in der Geschichte öfters gestrauchelt, weil auch dort die Unterscheidung von Heiligem und Profanem nicht verstanden wurde. Weil auch dort der Gedanke der Einheit allzu oft verschwand und man den Erfolg hier schon gleichstellte mit dem Heiligen. Immer noch wird gestorben, immer noch sind Kriege und Gerüchte von Kriegen an der Tagesordnung. Der Staat Israel ist solch ein Zeichen der Ungeduld, des Bestrebens, hier jetzt mit Macht alles wahrzumachen. Natürlich will man der ganzen Menschheit hier schon das Schönste, das möglich ist, schenken und natürlich auch den Juden hier ein ruhiges und glückliches Leben gönnen. Aber genauso den Arabern, den Russen, den Deutschen, den Amerikanern, den Ukrainern. Wir wollen den Geringsten gerne beschenken und empfinden dabei vielleicht unbewusst, dass wir Gott damit eine Freude machen. Aber das Proklamieren, alles sei hier und jetzt schon erfüllt, ist eine Sünde. Wir sehnen uns immer noch nach dieser Erfüllung, nach der Auferstehung der Toten, nach dem neuen Himmel und der neuen Erde. Christus ist auferstanden. In der Bibel, in der Quelle des Lebens. Das ist die Gewissheit, dass dieses Geschehen auch im Fluss der Zeit erscheint. Jetzt schon für manche in der Freude der Einswerdung, einmal wohl für die ganze Welt, für die ganze Kreatur in der ewigen Freude des Einsseins. Ich glaube deshalb, dass sowohl bei den Juden wie bei den Christen das prinzipielle Missverständnis, sogar die Sünde des Pharisäertums und der Schriftgelehrtheit im Allgemeinen noch vorherrscht. Natürlich nicht aus bewusster und gewollter Gegnerschaft, sondern weil die Welt noch zu stark unter dem Einfluss der Emotionalität des Kampfes von allen gegen alle steht. Man ist für das eine Land und dann gegen das andere, für den einen Block und befürchtet oft zu Recht die Bedrohung vom anderen Block. Die Welt ist noch zu stark in reiche und arme Länder aufgeteilt, wo der Reichtum oder die Armut fast immer nach der materiellen Produktion und ihrem Konsum gemessen wird. Der Wolf und der Löwe herrschen noch und flößen immer noch Angst ein. Die Schwachen müssen sich mit List, also taktisch, vor ihnen in Acht nehmen. Wir leben noch in der Welt, in der die Nefesh es sich hier und da leisten kann, großzügig zu sein, aber immer mit dem Gefühl, sich besser zu verbergen, sowohl der Streit eine neue Spiralwindung der Emotion erreicht. Schließlich gibt es trotz Lebensverlängerung in vielen Ländern, trotz Zunahme des Wohlstandes immer noch den Tod, Armut und Hunger in der Welt. So sind dann auch die ersten Kontakte zwischen beiden Seiten noch beherrscht von jenen Gefühlen aus der Vergangenheit, wo der Instinkt, der Expansionsdrang, die Macht der Emotionalität beherrschten. Es sind deshalb noch hauptsächlich Gespräche zwischen Schriftgelehrten. Schüchtern bekennt die eine Seite Schuld und die andere Seite hört das dann gern. Dass die andere Seite auf andere Weise ebenfalls Schuld bekennen sollte, wird geflissentlich übersehen. In diesen Kontaktaufnahmen spielen die Schriftgelehrten gern die Besserwissenden, die Belehrer, die Älteren. Die andere Seite spielt die treuen Belehrten, die Unwissenden, die Jüngeren. Oft mit dem versteckten Gefühl der Erwartung, die anderen würden ihnen am Ende dann bekennen, dass sie mit Jesus als Christus, als Messias doch recht hatten. Und sie freuen sich, wenn manche Juden bestätigen, Jesus sei gewiss auch ein Prophet gewesen, sogar wohl auch ein Rabbi. Schriftgelehrte sind schon befriedigt, wenn ihnen einmal Recht gegeben wird. Weil sie in ihrer Überheblichkeit gern vergessen, dass es sich bei Jesus eben nicht um einen Propheten handelt, sondern etwas ganz aus der Reihe Springendes, um ein einmaliges Wunder, wie schon die jungfräuliche Geburt eines ist. Und an Rabbis, Guten und Bösen, fehlt es sowieso nicht, jetzt nicht und nicht in allen Vergangenheiten. Für die Juden ist ein wahrhaftiges Anerkennen von Christus gleichbedeutend mit dem der Kirche Recht geben, also mit einem Verrat im höchsten Grade. Denn man betrachtet Christus als das Wappen jener Institution, die so viel Lüge, Elend und Mord in die Welt gebracht hat. Man sieht nur das Äußere, die Haut. Durch die Emotionalität, das Gift der Schlange, kann man gar nicht an die Worte der Quelle im Sein denken. Denn eigentlich kennt das Judentum seit jeher die große Sehnsucht und die freudige Erwartung des Messias. Messias ist das hebräische und Christus das griechische Wort für denselben Gesalbten. Und die Geschichte im Neuen Testament erzählt genau das, was man vom Wunder des Messias erwartet. Man könnte leicht sagen, diese Entwicklung sei Folge der Eile der Christenheit, das Reich der Ewigkeit hier schon zu proklamieren, in der Welt des Äußeren und übersehen zu haben, dass es die Quelle des Seins gibt, dass es um die Ehe von Braut und Bräutigam geht, von Äußerem und Innerem. Man hat vergessen, was es bedeutet, dass die Bibel Wort Gottes und Gott das Wort ist. Vergessen wurde, dass man in dieser Welt der Verfolgte sein muss, weil die Zeitlichkeit niemals von sich aus die Ewigkeit verstehen wird. Es sei denn, die Gnade kommt als ein Durchbruch durch alle Gesetzmäßigkeit. Deshalb werden die Schriftgelehrten nie einsehen können, was die Konsequenzen aus dem Neuen Testament sind. Dass diese Konsequenzen die Gnade versprechen, das Erwecken der Liebe im Menschen, seiner Sehnsucht nach dieser Gnade. Und eben nicht letztlich sein Gefühl. Also seht ihr, wir haben doch Recht gehabt. Wenn diese neue Dimension nicht durchbricht, ist alles menschliche Unternehmen vergeblich. Man bleibt hier der Verfolgte, der Vertriebene, bis plötzlich die Gnade durchbricht. Und das geschieht gewiss, weil es doch im Wort Gottes schon erfüllt ist. Man sollte aber um der Gerechtigkeit willen die Schuld auf Seiten der Judenheit nicht einfach vergessen. Es ist klar, sie wurde von der Christenheit verfolgt, verleugnet, verraten. Aus den letzten Jahrzehnten gibt es darüber schon viele Bekenntnisse. Ich habe auch schon angedeutet, was die Römer als Edom angerichtet haben und auf den Übergang des heidnischen Rom in ein christliches hingewiesen. Aber auch in der Judenheit herrschte ein totales Missverständnis über das Wort Gottes. Natürlich gab es bei Christen wie Juden heilige Menschen, besondere, einmalige. Was aber an Bösem herrschte, kam bei beiden hervor. Das Missverständnis bei den Juden wurde im Anfang von ihnen selber eingesehen und auch bekannt. Es war der Streit der Besserwisser, wodurch man die Einheit des Wortes, also auch die Einheit Gottes, verdarb. Wie sollte man dann den Sinn des Neuen Testamentes verstehen können? Man verlor sich in überheblichem Pharisäertum und in unendlichen Haarspaltereien der Schriftgelehrten. Es wurde ein Streit um der Rechthaberei willen. Obwohl es sogar im Talmud heißt, wenn mehrere verschiedene Meinungen herrschen, sie aber alle um des Himmels willen so geäußert werden, dann gelten alle diese verschiedenen Meinungen als Worte des lebendigen Gottes. Gott nahm seine Wohnung aus Jerusalem weg, weil es diesen sinnlosen Hass, Sinas Rinnam, Hass umsonst, untereinander gab, heißt es wörtlich. Und dieser Hass von einem gegen den anderen, von allen gegen alle, ist der tiefere Grund, dass die Wohnung Gottes aus der Mitte der Judenheit verschwand. Nicht weil Titus ein tüchtiger und harter Feldherr war, der schlussendlich siegte, sondern weil dieser sinnlose Hass herrschte. Entscheidend sind oft ganz persönliche Motive, die der Gemeinschaft nicht als wichtig gelten. So nennt der Talmud zum Beispiel einen Fall einer Beschämung bei der Einladung zu einem Gastmahl. Durch die Verwechslung zweier Personen, die beinahe den gleichen Namen trugen, nämlich Kamza und Bar Kamza, und die für einen von beiden beschämende Weise seiner Entfremdung vom Festmahl seien, heißt es, Jerusalem und der Tempel verwüstet worden. Wir schauen nur auf die große Politik, auf die verschiedenen Richtungen. Gott aber schaut subtiler. Er schaut auf das Verborgene im Menschen und weiß, keine Sekunde länger kann meine Wohnung hier bleiben. Es ist der letzte Moment. Sonst wäre die Schöpfung sinnlos, ginge die ganze Welt unter. So entstand durch das Verhalten solcher Menschen in ihrer von Gott geschenkten Freiheit ein großes Unrecht, indem sie nichts mehr von der Bedeutung jener Worte im Neuen Testament spüren konnten. Die Ursachen können wir nicht ergründen. Wir sehen aber am Verhalten dieser Leute, dass es wohl Geschehnisse wie Kamza und Bar Kamza gewesen sein werden. Und die viele Zeiten anhaltende Hartnäckigkeit, wo man nur emotional aufgeregt auf das Äußere schaute und einfach nicht dazu kam, an das Innere der Worte zu denken, spricht bis heute für sich. Und diejenigen, die im Lauf der Zeit behaupteten, die Wahrheit des Christentums eingesehen zu haben, sind vielleicht nur vor der harten Macht weich geworden, haben aus Opportunismus gewählt oder sind auf die Weise der Schriftgelehrten überzeugt. Die Wahrhaftigen kennt Gott und er weiß es. Ich glaube, wir könnten jetzt eine Phase erwarten, wo die Sehnsucht nach Gnade, nach Erlösung in der Welt durchbricht. Der Dunst, die 1,4, steigt jetzt vielleicht auf. Der neue Adam, der neue 1,440 kann jetzt erscheinen. Dann werden Christen nicht erwarten, dass Juden ihnen Recht geben, sich zum Beispiel taufen lassen oder zum Beweis, dass sie ihr Unrecht bis jetzt bekennen. Und genauso abwegig wäre es, wenn Christen auf einmal Juden würden, und wenn man Bräuche, Folklore, Gebete vermischte. Jeder in der Schöpfung bleibe seiner ihm von Gott gegebenen Form treu. Pflanzen und Tiere haben die ihnen von Gott geschenkte Form. So auch alle Menschen, die in allen Richtungen und Sprachen als Zeichen von Gottes unermesslicher Schöpfung hier leben. Dann kann der Wolf nicht darauf pochen, dass er doch stärker als das Lamm sei, das Lamm nicht beanspruchen, es sei jetzt so stark wie er. Alle Völker, alle Gemeinschaften strömen von allen Seiten in ihrer Eigenart zu Gott im Zentrum der Welt, in der Mitte des Lebens. Die Bilder aus Jesaja sind in der Quelle, in den Worten Gottes anwesend. Und deshalb werden sie sich gewiss im Fluss der Zeitlichkeit auch manifestieren. Aber genauso die Worte aus dem Neuen Testament, wenn wir sie in ihrer Einheit erkennen, der Einheit des Wortes, der Einheit Gottes. Es war mir wichtig, anlässlich der Pharisäer und Schriftgelehrten diesen Exkurs in die Praxis unseres Lebens zu machen. Denn schließlich wird der letzte Teil dieses Buches vom Tod Jesu handeln und von seiner Auferstehung. Dazu haben doch gewiss die Pharisäer und Schriftgelehrten ihren Teil beigetragen. Deshalb ist es sehr wichtig zu erkennen, was sie im Wort bedeuten. Es werden sich natürlich jetzt viele von meinem Erzählen abwenden. Emotionen werden aufwallen, weiter wird Rechthaberei betrieben werden. Aber dennoch muss ich bekennen, dass ich das alles mit großer Freude aufschreibe. Denn ich spüre, es muss jetzt alles für die Erfüllung im Zeitlichen ganz nahe sein. Die Wahrheit muss sich erfüllen. Und die höchste Wahrheit ist die Liebe Gottes für die ganze Kreatur, für die Lebenden und für die Toten. So führt der Weg durch die Wahrheit und durch das Leben. Bald einmal wird das Belehren, wird das Besserwissen aufhören. An ihre Stelle kann dann die Sehnsucht nach Liebe treten, das Gefühl, wie schön es ist, dem anderen sein Recht haben zu schenken. Hat er nicht schon Recht, wenn er Gott sucht, wenn er sich des Lebens und der Welt freuen kann? Nur die Schriftgelehrten tüfteln, verlieren sich in Wortklauberei und zerstückeln damit die Freude der Liebe. Die Liebe wird dann schon alles erfüllen. Als Liebe Gottes wird sie auch den Tod aufheben, alles Leben in Freude, in Ewigkeiten hier sein lassen. Dann wird man auch einsehen, wozu und warum alles so war, wie es war. Und dann kommt erst die große Überraschung. Weil Gott doch um ihretwillen die Welt erschafft und in seinen Händen treu bewahrt. Soweit und bis dahin. Bleibe behütet.